Deutschlandfunk. Der Tag.
Kommenden Montag werden die Schulen und Kindertagesstätten, Kindergärten geschlossen. Das Ganze gilt jetzt vorläufig bis zum Ende der Osterferien. Also bis zum 20.04.
Schulen schließen wegen Corona. Und zwar schon in der kommenden Woche. Bayern war da heute eins der ersten Bundesländer, die da vorgeprescht sind. Das war gerade Markus Söder, den wir gehört haben. Was da jetzt auf die Eltern zukommt, darüber habe ich mit meinem Kollegen in München gesprochen, mit Michael Watzke. Der ist selber Vater und der malt sich jetzt schon aus, welche Diskussion es da zu Hause in den nächsten Tagen geben wird.
Das sage ich den Kindern auch. Ihr müsst jetzt ab und zu zurückstecken, weil euer Opa und eure Oma, die beide schon sehr alt sind und auch noch teilweise krank sind, damit die wirklich nicht in Probleme kommen. Und ich glaube, deswegen ist es richtig so und so kann man auch durch die nächsten Wochen kommen.
Corona und die Folgen, das ist ja so eine Geschichte, die gerade viele andere wichtige Themen so einfach zur Seite drängt. Die Lage der Flüchtlinge in Griechenland zum Beispiel. Dabei sollte uns das sehr interessieren, auch weil da in Griechenland gerade deutlich wird, dass sich einiges verändert hat beim Umgang Europas mit Flüchtlingen. Das bespreche ich mit meinem Kollegen Thomas Burmann, unserem Korrespondenten in Athen. Alles an diesem Freitag, dem 13. März 2020. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Die bayerische Landesregierung, die war also heute eine der ersten, die gesagt hat, Schulen und Kitas werden kommende Woche geschlossen, alles wegen Corona. Michael in München, was heißt das für dich?
Das weiß ich noch gar nicht so ganz genau. Das werden anstrengende Wochen. Ich habe eine Familie mit drei kleinen Kindern. Zwei davon gehen in die Kita. Die große geht in die erste Klasse der Grundschule. Und ich habe eine Partnerin, die Lehrerin ist. Das ist gut und schlecht gleichzeitig. Denn Lehrer müssen einerseits natürlich ab nächste Woche auch nicht mehr arbeiten. Aber meine Frau hat mir schon gesagt, sie hat nicht frei. Sie muss dienstbereit sein. Das heißt, meine Frau muss möglicherweise doch in die Schule kommen, um dort die Kinder von Eltern zu betreuen, deren Jobs systemrelevant sind. Und das heißt, ich muss mich dann zu Hause um unsere drei Kinder kümmern. Und das ist meine Situation. Ich habe meinen Arbeitgeber, unseren Arbeitgeber, Deutschlandfunk, schon informiert. Und ich bin sehr froh, bei einem Arbeitgeber wie Deutschlandfunk zu arbeiten, der mir signalisiert hat, ich kann auch von zu Hause arbeiten. Ich kann eben manche Reportagen vor Ort dann nicht mehr so machen. Aber ich kann weiter arbeiten und ich hoffe, dass mir dann nicht passiert, was einem BBC-Reporter mal passiert ist bei einer Reportage, dass nämlich seine drei Kinder während der Live-Reportage in die Wohnung reingestürmt kamen und gesagt haben, Papa, was machst du hier? Und ich hoffe, dass mir das dann beim Deutschlandfunk im Live-Gespräch nicht passiert. So ist meine Situation.
Also das heißt, deine Situation ist da relativ komfortabel. Ich kriege das ja auch hier bei uns im Haus mit. Da wird sehr viel Rücksicht drauf genommen und schon mal abgefragt, wer denn da nächste Woche betroffen ist. Das betrifft ja auch uns hier in NRW, haben wir gerade eben erfahren. Was ist denn eigentlich mit Eltern, die es jetzt vielleicht nicht so komfortabel haben, die vielleicht nicht unbedingt Homeoffice machen können, wird für die in Bayern auch vorgesorgt? Gibt es da irgendwelche Lösungsangebote?
Ja, es ist schwierig. Also es gibt, wie gesagt, Lösungsangebote für Eltern mit systemrelevanten Berufen. Was genau das ist, bis in die Einzelheiten, ist noch nicht ganz klar. Das soll am Wochenende präzisiert werden, aber es gilt auf jeden Fall für Ärzte und medizinisches Personal, auch für technisches Hilfswerk, ich glaube auch für Altenpfleger. Aber ob da beispielsweise auch ein Straßenbahnschaffner dazu gehört, das ist noch nicht ganz klar. Für die bedeutet das, sie können ihre Kinder zu einer Betreuung in die Schule bringen, und zwar Kinder von der ersten bis zur sechsten Klasse. Aber das soll sehr restriktiv gehandhabt werden. Und diejenigen, die darunter nicht fallen, die haben ein Problem. Und zwar das Problem, dass sie möglicherweise nicht wissen, wie sie mit ihrem Arbeitgeber umgehen sollen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat heute in der Pressekonferenz gesagt, grundsätzlich gilt erstmal, dass die Arbeitgeber Ausnahmeregelungen finden sollten. Allerdings kann die bayerische Staatsregierung das nicht anordnen. Und wenn da nichts geht, wenn auch Homeoffice nicht geht, dann sollten Arbeitnehmer Urlaub nehmen, sofern das möglich ist. Aber es wird so sein am Montag, dass viele Eltern einfach nicht wissen, was sie tun sollen, denn auch Großeltern fallen ja als Betreuungspersonal aus. Das soll man ja gerade vermeiden, dass Großeltern dann die Kinder hüten, weil man will ja gerade nicht, dass sich ältere Menschen mit dem Coronavirus infizieren. Und Markus Söder hat in der Pressekonferenz heute Morgen schon gesagt, es wird ruckeln, es wird dauern, bis sich das einspielt. Und wir werden sehen, ob das machbar ist und was das für Auswirkungen auf Eltern und auch auf die Wirtschaft hat.
Das Ganze ist also eigentlich ein großes Experiment, kann man so sagen wahrscheinlich, oder?
Es ist ein Experiment am lebenden Körper, nämlich am lebenden Körper der deutschen Gesellschaft, die das versuchen und irgendwie schaffen muss. Die sieht, dass in anderen Ländern, ob das nun in China vor wenigen Wochen schon oder in Italien jetzt gerade, dass das da auch schon läuft, dass also die Deutschen nicht alleine sind mit dieser Situation. Und dieses Alleinesein hat Söder heute auch angesprochen. Er hat gesagt, wir sind eine Gesellschaft, wir gehören zusammen, wir müssen aufeinander Rücksicht nehmen, wir müssen Solidarität und Zusammenhalt zeigen. Es wird sich zeigen. Und das ist das Spannende an den nächsten Wochen, wie wir als Gesellschaft funktionieren, wie viel Rücksicht wir aufeinander nehmen, wie viel der eine dem anderen abnehmen oder draufpacken kann. Das wird sich in den nächsten Wochen zeigen und hoffentlich kommen wir gut durch diese Wochen.
Wie ist das jetzt eigentlich konkret, wenn dann die Schulen geschlossen werden? Wird da den Eltern irgendeine Vorgabe gemacht, dass die Kinder zu Hause irgendetwas tun sollen? Oder ist das sozusagen Ferien für die Kinder? Sind das verlängerte Osterferien?
Nein, der bayerische Kultusminister hat heute ausdrücklich gesagt, es sind nicht Ferien. Er kann zwar keine Vorgaben machen, aber er macht Vorschläge. Und ich kann das aus eigener Erfahrung auch schon berichten, denn meine Tochter geht schon seit ein paar Tagen nicht mehr in die Schule, denn ihre Grundschule in München-Giesing ist wegen eines Corona-Falls schon vor ein paar Tagen geschlossen worden, bis einschließlich Ende der Osterferien, also 20. April. Und meine Tochter soll, so hat ihre sehr, sehr gute und sehr, sehr toll das Ganze bewältigende Grundschullehrerin gesagt, sie soll bestimmte Arbeitsblätter machen. Sie hat uns einen Link freigeschaltet zu einem Online-Arbeitsbuch. Das werde ich heute, wenn ich aus der Arbeit heimkomme, mit meiner Tochter dann auch machen. Oder meine Frau wird das schon machen. Also, die Kleine soll nicht rumsitzen. Sie soll auch kein Fernsehen gucken zu Hause, sondern sie soll sich beschäftigen, auch mit Unterrichtsstoff. Das gilt für alle Kinder. Besonders spannend wird es natürlich für Abiturienten. Denn jetzt in den nächsten Wochen fängt die Abiturzeit in Bayern und in ganz Deutschland an. Was tun mit denjenigen Schülerinnen und Schülern, die eigentlich dann im Juni ihr Abitur bekommen sollen und Prüfungen machen sollen? Da gibt es noch keine genauen Anweisungen. Der bayerische Kultusminister hat mir heute im Gespräch gesagt, jetzt am Wochenende und in den nächsten Tagen wird darüber viel geplant, geredet. Und auf jeden Fall soll es die Abiturprüfungen geben. Es soll kein Schüler benachteiligt werden, indem er am Ende kein Abitur bekommt, das er ansonsten bekommen hätte. Aber vieles ist tatsächlich noch in the making, wie man auf Englisch sagt, und muss in den nächsten Wochen entschieden werden.
Das heißt aber auch, dass in den kommenden Wochen die Schüler und natürlich auch die Eltern viel in ihre E-Mail-Postfächer gucken müssen, um zu gucken, ob sich die Schule da gemeldet hat mit irgendwelchen neuen Informationen.
Absolut. Da ein spannender Aspekt, finde ich. Wir reden viel über E-Learning, über Online und über technische Hilfsmittel im Unterricht. Jetzt ist tatsächlich mal eine Situation entstanden, wo wir das Ganze beschleunigen müssen, wo wir ausprobieren, was können wir online machen mit Kindern, sodass die nicht darunter leiden. Und die große Herausforderung ist natürlich für diejenigen Eltern, und sowas gibt es noch, die eben nicht so gute Online-Verbindungen haben, wo es vielleicht nicht immer so einfach ist, die Kinder vor den Bildschirm zu setzen und ihnen online was freizuschalten, denn es darf ja keiner benachteiligt werden. Für solche Fälle muss man ja auch vorsorgen. Also es wird nicht einfach, aber ich glaube, wenn wir das Positive sehen wollen, dann können wir da ein Stück vorwärts kommen und wissen am Ende nach den 5 Wochen, ob Online-Learning vielleicht doch auch besser und mehr geht als bisher.
Also auch nochmal ein Experiment. Absolut. Jetzt ist das ja, die Begründung für diese ganzen Schulschließungen ist ja, dass die Schulen generell bei den Virologen als so ein großer Ansteckungsort gelten. Also, dass das nicht so gut ist, dass die Kinder da ständig die ganze Zeit im Klassenzimmer aufeinander hocken und sich möglicherweise gegenseitig anstecken und das Virus dann mit in die Familien tragen. Was ist denn jetzt, wenn die Kinder zu Hause bleiben? Wer stellt denn eigentlich sicher, dass sich jetzt nicht unsere Kinder trotzdem am Nachmittag treffen im Wohnzimmer bei uns und zusammen spielen und sich dann auch wieder gegenseitig anstecken?
Naja, ehrlich gesagt, also wenn ich wieder mal in meine persönliche Situation schaue, ich glaube nicht, mal sehen, aber ich glaube nicht, dass ich meinem Sohn verbieten möchte, dass er mit seinem Nachbarfreund und die spielen momentan fast täglich miteinander, mal bei den Nachbarn, mal bei uns, dass ich ihm das verbieten möchte. Ich glaube, dass Ansteckungen nicht völlig zu unterbinden sind. Ich war auch lange Zeit nicht überzeugt davon, dass das der richtige Schritt ist, jetzt alle Schulen und Kindergärten zu schließen. Aber wenn ich sehe, was in Italien passiert und wenn ich höre, dass wir, so sagen Epidemiologen, dass wir 4 bis 5 Wochen Vorsprung haben, wenn es gut läuft, vor den Italienern, um zu verhindern, dass das passiert, was in Italien gerade passiert und was mir das Herz bricht, dann ist es der richtige Schritt. Und dann glaube ich nicht, dass ich die Kinder den ganzen Tag einschließen kann und dass die mit niemandem anderen mehr zu tun haben dürfen als mit mir, meiner Frau und den beiden Geschwistern. Aber ich glaube, dass ich sie spielen lassen werde mit Nachbarskindern. Sie dürfen auch runter auf den Spielplatz. Sie bekommen halt nur nicht so viele Spielkameraden und Lernkameraden, wie sie es in der Schule oder im Kindergarten hätten. Und dann geht es ja einfach darum, zu verlangsamen, die Verbreitung zu verlangsamen. Man kann sie nicht verhindern, aber man kann es herunterfahren und das hilft dann auch unseren Großeltern. Das ist auch so ein Punkt. Ich meine, die Kinder, das sage ich den Kindern auch. Ihr müsst jetzt ab und zu zurückstecken, weil euer Opa und eure Oma, die beide schon sehr alt sind und auch noch teilweise krank sind, damit die wirklich nicht in Probleme kommen. Und ich glaube, deswegen ist es richtig so und so kann man auch durch die nächsten Wochen kommen.
Mhm. Michael, dann lass uns doch noch kurz zum Schluss den Blick auf das große Ganze wenden. Wir erleben das jetzt heute, also wir sprechen jetzt hier um 13.43 Uhr genau und kriegen so nach und nach die ganzen Pressekonferenzen mit. Jetzt kündigt gleich NRW an, dass die Schulen geschlossen werden und weitere werden sicher im Laufe des Tages folgen. Was ist da dein Blick auf dieses föderale System? Ist das hier so wie das läuft, so nach und nach, dass es da keine einheitliche Linie gibt, sondern dass sich sozusagen die anderen immer vielleicht nach den größeren richten oder dass man aus NRW schaut, oh, was macht denn jetzt Bayern, dann ziehen wir nach. Was wirft das ein Licht auf dieses föderale System in Deutschland?
Auch da bin ich sehr gespannt, welche Antworten wir darauf nach den 5 Wochen, in den nächsten Wochen finden können. Meine Antwort jetzt wäre, und ich habe vor kurzem einen Kommentar dazu gemacht, ich bin ein großer Fan, als politischer Journalist ein großer Fan des föderalen Systems. Ich meine, ich bin Inlandskorrespondent, ich lebe von Föderalismus, davon, dass Bayern bestimmte Dinge anders macht als andere Bundesländer. Und ich finde das gut, zum Beispiel in der Bildungspolitik, obwohl ich da dann möglicherweise auch Einschränkungen habe. Wenn wir irgendwann umziehen mit unseren Kindern, dann wird uns der Föderalismus im Bildungssystem einige Knüppel zwischen die Beine werfen. Ich finde es trotzdem richtig, weil es dadurch Vergleichbarkeit und Wettbewerb gibt. Aber im Gesundheitssystem ist der Föderalismus wirklich ein Hemmschuh. Und ich glaube, dass wir, wenn wir das alles überstanden haben oder vielleicht auch schon währenddessen darüber nachdenken müssen, wie wir da zentralistischer agieren können. Denn das ist wichtig, vielleicht sogar einfach europäisch. Da, glaube ich, kann die Europäische Union wirklich noch viel beitragen, dass wir einheitliche Richtlinien finden. Denn so ein Virus, der macht an keiner Grenze halt, an keiner Stadtgrenze, an keiner Bundeslandgrenze, auch an keiner Landesgrenze. Und da müssen wir gemeinsam etwas unternehmen und gemeinsame Strategien entwickeln. Also da wird der Föderalismus sicher lernen und sich neu erfinden müssen.
Gut, und dann schauen wir jetzt erstmal in den nächsten Tagen, wie das läuft mit den Schulschließungen und was das für euch, für dich und auch für mich und für uns hier alles bedeutet. Ich bin mir sicher, wir bleiben darüber im Gespräch.
Michael, ich werde darüber berichten.
Bestimmt. Danke dir, Michael. Vielen Dank.
Danke dir.
So, und bei den vielen Informationen über Corona und die Folgen, da gehen einige Nachrichtenthemen bei uns völlig unter, ist zumindest mein Eindruck. Das sind Geschichten und Entwicklungen, die zu normalen Zeiten ganz oben auf der Agenda stehen würden. Die Lage an den Grenzen in Griechenland zum Beispiel, die Flüchtlinge, die da warten oder auch die katastrophalen Zustände in den Flüchtlingslagern, auf der Insel Lesbos zum Beispiel. Unser Korrespondent Thomas Bormann verfolgt das für uns in Griechenland. Er sitzt in unserem Studio in Athen, war aber in den letzten Tagen und Wochen viel im ganzen Land unterwegs. Hallo Thomas, grüß dich.
Ja, hallo, schönen Gruß aus Athen.
Thomas, ist dieser Eindruck korrekt? Corona drängt gerade alle anderen wichtigen Themen zur Seite, auch eben die Flüchtlinge in Griechenland.
Ja, der Eindruck ist absolut korrekt, denn an der griechisch-türkischen Grenze hat sich an sich nichts geändert. Es ist da immer noch so schlimm. Da sind immer noch nach verschiedenen Schätzungen 6.000 bis 10.000 verzweifelte Flüchtlinge an der Grenze, die versuchen, rüberzukommen nach Griechenland. Es gibt immer noch Berichte, dass türkische Sicherheitskräfte diese Flüchtlinge daran hindern, wieder zurück nach Istanbul oder ins Landesinnere zu gehen. Die wollen, dass die Flüchtlinge dort bleiben und Druck auf die griechische Grenze machen. Und auf griechischer Seite ist es nach wie vor so, dass Soldaten und Polizisten immer wieder, wenn Flüchtlinge versuchen, über die Grenze zu kommen, sie zurückzudrängen mit Wasserwerfern, mit Blendgranaten und auch mit Tränengas.
Wie werden denn die Flüchtlinge da versorgt?
oft durch private Spenden von türkischen Familien oder von türkischen Hilfsorganisationen. Aber die Versorgung dort auf türkischer Seite der Grenze, die scheint sehr schlecht zu sein. Also ich habe schon Berichte gehört, dass viele dort hungern und dass Eltern Angst um ihre Kinder haben und sich eben deshalb auch versuchen, wieder zurückzuziehen von der Grenze.
Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben? Was macht die griechische Grenzpolizei da? Wie genau geht die vor?
Die griechische Grenzpolizei will mit allen Mitteln verhindern, dass auch nur ein einziger Flüchtling rüberkommt. Und wenn es einer auf griechischem Boden schafft, dann schickt Griechenland die zurück. Dazu hat Griechenland sogar sein Asylrecht ausgesetzt für einen Monat, weil eigentlich sind solche Zurückweisungen, solche Pushbacks ja gar nicht erlaubt. Aber wenn es jetzt jemand schafft, über den Grenzfluss Evros zum Beispiel zu kommen, dann wird er mitunter von griechischen Grenzsoldaten in ein Boot gesetzt und die fahren den wieder rüber auf die türkische Seite. Das berichten jedenfalls viele Flüchtlinge, denen das passiert ist. Und wenn sich da Gruppen von Flüchtlingen versammeln am Grenzzaun und versuchen rüberzukommen, dann setzt die griechische Polizei eben Tränengas ein. Es ist inzwischen vorgekommen, dass die türkische Polizei wiederum Tränengas zurückschickt gegen die griechischen Soldaten und dass die türkische Polizei Rauchbomben zündet, damit die Griechen nicht sehen, was da auf türkischer Seite passiert. Dagegen hat jetzt die griechische Grenzpolizei wiederum in der vergangenen Nacht selbst aufgerüstet. Sie hat nämlich so riesige Ventilatoren, so Windanlagen, die normalerweise Fallschirmspringer zum Training im Windkanal benutzen. Also solche Windanlagen hat die griechische Grenzpolizei auf LKWs montiert und fährt jetzt immer dorthin an die Grenze, wo möglicherweise auch türkische Polizei Tränengas einsetzt. Und dann bläst die griechische Polizei mit diesen riesigen Ventilatoren das Tränengas also rüber über die Grenze. Das ist sozusagen ein bizarrer Krieg um Tränengas hier an dieser türkisch-griechischen Grenze.
Ich finde, das klingt ehrlich gesagt ziemlich grausam. Und ich stelle mir da, wenn ich diese ganzen Berichte, du hast da ja auch viel in den letzten Tagen immer wieder für uns berichtet, immer wieder die Frage, Griechenland macht da ja jetzt eigentlich genau die Politik gegenüber den Flüchtlingen, die Viktor Orban schon seit Jahren fährt. Nur irgendwie im Fall Griechenland scheint es zumindest in der EU niemand besonders zu stören. Ist das so?
Ja, aber Griechenland sagt, das ist ein asymmetrischer Krieg. Also Griechenland macht die
Türkei dafür
verantwortlich.
Ist das wirklich das Wort Krieg, ist es wirklich das Wort Krieg, das da benutzt wird?
Ja, es wird jetzt nicht von Regierungsoffiziellen benutzt, aber in Zeitungen hier oder in Hintergrundgesprächen wird das benutzt. Wir sind hier in einem Krieg ohne Kugeln, sagte ein griechischer Politiker. Und der Regierungssprecher sagt offiziell, das ist hier ein asymmetrischer Konflikt. Das Wort benutzt er. Und es wird eben die türkische Regierung, vor allem der türkische Präsident Erdogan, dafür verantwortlich gemacht, dass er diese Menschen hier an die Grenze schickt, wissend, dass Griechenland diese Grenze geschlossen hält. Also auch die Wut der Bürger hier in Griechenland, die das gut finden, dass ihre Regierung das Land so vehement verteidigt. Die Wut der Bürger in Griechenland richtet sich keineswegs gegen die Migranten, gegen die Flüchtlinge, die da an der Grenze stehen, sondern eben gegen die türkische Regierung, die diese Flüchtlinge quasi als Waffe benutzt, also die praktisch an die Grenze schiebt, um Griechenland zu schwächen und auch um die Migranten loszuwerden.
Thomas, über wie viele Menschen sprechen wir da? Wie viele Menschen warten da sozusagen vor den griechischen Grenzposten?
Ja, das ist schwer zu schätzen. Auf griechischer Seite haben Grenzschützer gesagt, es sind etwa noch 6.000 dort. Auf türkischer Seite war von 10.000 die Rede. Es waren auch schon mal deutlich mehr. Also das zeigt, es sind schon einige wieder abgezogen. Aber eben auch jetzt, über 2 Wochen nach Beginn dieser Krise, sind immer noch tausende Menschen dort. Und parallel versuchen wieder Menschen mit Booten griechische Inseln zu erreichen. Diese Grenze an der Küste, die war in den letzten Tagen quasi wieder dicht. Denn irgendwann hatte Erdogan, vielleicht sollte das so eine Art Geste des guten Willens sein, seine Küstenwache tatsächlich wieder angewiesen, Boote zurückzuhalten. Deshalb waren auch in den letzten Tagen keinerlei Flüchtlinge mehr in Schlauchbooten auf griechischen Inseln angekommen. Heute ist wieder ein Boot durchgekommen nach Lesbos, heute dort angekommen. Also diese Grenze ist auch nach wie vor nicht richtig dicht. Und an der türkischen Küste warten auch noch Hunderte, vielleicht Tausende Flüchtlinge auf eine Chance, in ein Schlauchboot zu steigen und auf eine griechische Insel zu kommen.
Thomas, ich will da meine Frage von vorhin nochmal wiederholen, weil ich glaube, wir sind da etwas abgekommen. Wenn wir das jetzt alles vergleichen, was da gerade passiert, ist das nicht genau das, was Viktor Orban eigentlich immer wollte, wie die EU insgesamt an ihren Außengrenzen auf Flüchtlinge reagieren sollte, eben mit dieser ganzen Härte?
Das ist schon so. Aber die griechische Regierung sagt, sie macht das jetzt erstmal für einen Monat so. Die griechische Regierung hat ja sogar das Asylrecht ausgesetzt, damit sie also auch quasi rücksichtslos zurückweisen kann, so wie das Orban auch machen würde. Und US-Präsident Trump hat auch die griechische Regierung zu diesem Schritt beglückwünscht, dass sie endlich die Grenze richtig sichert. Dass das Asylrecht hier ausgesetzt ist, da gab es durchaus auch Kritik von der EU-Kommission aus Brüssel. Es gibt auch hier im Land selbst Kritik. Die frisch vereidigte neue Staatspräsidentin Griechenlands, die ist erst vor ein paar Stunden hier ins Amt gekommen, Katerina Sakellaropoulou. Sie ist Juristin und sie hat in ihrer ersten sehr kurzen Ansprache, die nur 4 Minuten gedauert hat, gesagt, jawohl, Griechenland muss seine Grenzen schützen, aber Griechenland muss dabei auch die Menschenrechte beachten. Das heißt, es gibt ja eine Diskussion, ob das nicht zu hart ist, hier à la Orban vorzugehen. Aber jetzt mit der Aussetzung des Asylrechts ist es de facto so, dass wer es doch schafft, irgendwie nach Griechenland zu kommen, sei es durch all die Kontrollen an der Landgrenze oder sei es eben mit einem Schlauchboot, dem wird das Recht verwehrt, einen Asylantrag zu stellen. Der wird festgenommen, festgehalten und es hat schon einige Gerichtsverfahren gegeben, so Schnellurteile. Da wurden solche Migranten vor ein paar Tagen zu 3,5 oder 4 Jahren Haft verurteilt wegen illegalen Grenzübertritts. Das hat natürlich nichts mit EU-Werten, mit Genfer Flüchtlingskonvention, mit Rechtsstaat zu tun. Die griechische Regierung sagt, sie macht das jetzt für einen Monat so, weil sie sich angegriffen fühlt, akut angegriffen von der Türkei. Aber wie es danach weitergeht, das steht noch in den Sternen.
Es gibt ja einige Experten, Thomas, wenn ich das richtig gelesen habe, die sagen, das ist überhaupt nicht rechtmäßig. Also Griechenland darf das gar nicht, das Asylrecht für 4 Wochen aussetzen. Wird das irgendwo gerichtlich oder juristisch überprüft, diese Entscheidung?
Das steht noch aus. Das wird sicherlich passieren. Aber jetzt versucht die Regierung hier erstmal Fakten zu schaffen, indem sie die Menschen festhält und auch indem sie versucht, manche dieser festgehaltenen Menschen sofort abzuschieben in ihre Herkunftsländer. Also ehe das dann juristisch geklärt ist, sind diese Flüchtlinge vielleicht schon wieder abgeschoben, sei es nach Pakistan oder in afrikanische Länder oder wo auch immerhin Griechenland es tatsächlich schaffen sollte, Menschen schnell abzuschieben. Das ist ja in der Praxis dann doch immer schwierig. Also die Chance für die Flüchtlinge ist eigentlich nur die, dass nach Ablauf dieses Monats, wenn das Asylgesetz wieder in Kraft treten soll hier in Griechenland, dass die dann vielleicht doch nachträglich Asyl beantragen können und dass dann der Rechtsstaat wiederhergestellt wird. Aber viele Menschenrechtler auch hier in Griechenland haben doch Angst, dass diese Menschen, die gerade jetzt es geschafft haben, nach Griechenland reinzukommen und jetzt vielleicht irgendwo in Haft sitzen, dass die irgendwann ja die vergessenen, verhafteten Flüchtlinge Europas werden.
Mhm. Thomas, ich höre außerdem noch von einer anderen Entwicklung. Ich glaube, ich habe darüber auch in einem der vielen Beiträge, die du für uns gemacht hast, gehört, dass es in Griechenland nicht nur die Haltung unter der Bevölkerung gibt, lasst uns diese Flüchtlinge schützen. Der eigentliche Buhmann sind nicht die Flüchtlinge in dieser Situation, sondern das ist Erdogan, sondern es gibt eben auch einige andere, viele Rechtsextreme, die sich vor allen Dingen auf der Insel Lesbos versammeln und sozusagen Front machen gegen die Flüchtlinge, die da reinkommen. Wie entwickelt sich das?
Das hat sich schlimm entwickelt, vor allem in den ersten Tagen des Monats März, als eben die vielen Flüchtlinge an die Grenzen kamen. Da haben sich tatsächlich Bürgerwehren gebildet und auch rechtsextreme Schlägertrupps. Einige waren sogar mit Motorbooten unterwegs, um auf hoher See Flüchtlingsboote abzudrängen. Und es wurden auch Menschen gesehen, die dort am Grenzfluss Evros unterwegs waren, um eben persönlich Flüchtlinge ja möglicherweise auch zusammenzuschlagen oder zurückzuschicken in die Türkei. Solche Berichte gibt es vereinzelt nach wie vor. Und vor allem auf den Inseln in der Ägäis sind auch solche ja, rechten Schlägertrupps nach wie vor aktiv. Die haben es vor allem abgesehen auf Helfer von Hilfsorganisationen, weil die so die Logik haben, wenn die Helfer weg sind, dann gehen irgendwann auch die Flüchtlinge weg. Also diese Schlägertrupps wollen erreichen, dass keine Flüchtlinge mehr, keine Lager mehr auf den Inseln sind. Und da haben sie jetzt, nachdem 4, 5 Jahre lang die Regierung immer nur der Bevölkerung versprochen hatte, ja, wir werden das Problem bald in den Griff kriegen, aber tatsächlich wurde es immer schlimmer. Und da haben sich halt manche, eben vor allem aus den rechtsextremen Parteien hier in Griechenland, berufen gefühlt, nachdem der Staat da versagt, jetzt Selbstjustiz zu üben. Und die treiben nun dort auf den Inseln nach wie vor ihr Unwesen. Die Polizei versucht das allmählich wieder in den Griff zu bekommen. Sie schafft es nicht ganz. Aber auf Lesbos wurden vor 2 Tagen immerhin einige Personen festgenommen, die eben gewaltsam gegen Flüchtlinge oder auch gegen Helfer vorgegangen waren.
Das klingt alles nicht so besonders gut, Thomas. Trotzdem danke, dass du uns da auf den aktuellen Stand gebracht hast, den Stand der Dinge bei den Flüchtlingen in Griechenland. Danke dir.
Okay, gerne.
Das war unser Podcast Der Tag an diesem Freitag, dem 13. März 2020. Danke für das Interesse und fürs Zuhören. Wir hören uns wieder am Montag. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.